Guten Morgen. Geht's euch alle noch wohl? Seit dem letzten Mal, dass ich hier war, ja, das alles so in der Öffentlichkeit zu sagen, ist auch nicht so einfach was. Manches haben sie uns gefragt, ob es uns gut geht. Da hat man fast die Neigung zu sagen, wie viel Zeit haben Sie? Dann erzähle ich dir meine ganze Geschichte. Es wird eigentlich viel gelogen dabei. Geht's euch gut? Einigen schon. Ich lese einen ganz kurzen Vers, aber ich werde viele Verse zitieren. Und ich bin von Beruf Schulmeister, deshalb rechne ich damit, dass man sich die Schriftstellen aufschreibt, um die zu Hause nochmal nachzulesen. Der eine Vers, den ich lesen möchte, ist der letzte Vers vom Matthäus-Evangelium. Matthäus 28, Vers 20. Ganz kurz. Eigentlich nur der halbe Vers, auch noch weniger. Vers 20b. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Vor einigen Wochen war ich in Kanada und da ging ich zu einer guten reformierten Predigt und der Prediger hat da die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass der Herr immer bei uns ist. Und das wusste ich schon 75 Jahre, aber der Gedanke wurde ganz neu für mich. Der Herr ist immer bei uns. Und das hat er auch versprochen, er hat gesagt, siehe, ich bin bei dir. Dir, ganz persönlich, ich bin bei dir alle Tage. Ob du nun im Urlaub bist oder bist zu Hause, du bist im Krankenhaus, du bist auf einer Hochzeit oder auf einer Beerdigung, ich bin bei euch. Und ich habe viel darüber nachgedacht seitdem. Und bei dem Nachdenken war das Erste, was mir wieder neu einfiel, ist, dass der Herr dass der Matthäus hier überhaupt nicht über die Himmelfahrt des Herrn Jesus spricht. Hiermit endet das Evangelium. Der Herr Jesus hat seine Jünger nach Galiläa berufen und er spricht da beim bekannten Berg zu denen. Er erzählt ihnen, was sie zu tun hätten. Sie müssten die ganze Welt zu Nachfolger von Jesu machen. Und dann sagt er, und ich bin bei euch und das ist Schluss. Und Matthäus war selber dabei bei der Himmelfahrt. Und das Merkwürdige ist, Johannes war auch dabei, aber der schreibt auch nicht über die Himmelfahrt. Nur die beiden anderen, Markus und Lukas, die höchstwahrscheinlich nicht dabei waren, die haben darüber geschrieben. Das zeigt schon mal, dass die Evangelisten nicht nur Augenzeugen waren. Sie haben über das geschrieben, was der Herr ihnen auftrug. Und obwohl sie gewisse Dinge mitgemacht haben, haben sie nicht darüber geschrieben. Der Herr zeigt uns hier ganz was anderes. Es wird nicht über die Himmelfahrt gesprochen, obwohl die stattgefunden hat. Und wir wissen, dass der Herr Jesus jetzt zu Rechten Gottes ist, im Thron, verherrlicht. Aber Matthäus sagt uns was anderes. Er sagt, vergiss das mal einen Augenblick. Es ist wahr, aber ich zeige euch eine andere Wahrheit. Und das ist, dass der Herr zwar zum Himmel gefahren ist, aber nichtsdestoweniger jeden Tag bei dir ist, ganz persönlich. Tja, wie soll man das denn eigentlich verstehen? Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Waisensonntag kennt. Der Waisensonntag in der traditionellen Liturgie ist der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und der Ausdruck bezieht sich auf einen Vers in Johannes 14, wo der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. So wie Eltern, die sterben und ihre Kinder bleiben zurück als Waisen. Und dann gibt der Herr Jesus diese Begründung in Johannes 14, Vers 18. Ich komme nämlich zu euch. Nun, darüber haben die Ausleger sich viele Gedanken gemacht. Was heißt das nun? Ich komme zu euch? Ist das dasselbe wie in den ersten Versen von Johannes 14? Ich werde Platz für euch bereiten im Vaterhaus, und wenn ich das zu Ende gebracht habe, dann komme ich wieder und dann werde ich euch zu mir nehmen und dann werdet ihr auch sein, wo ich bin. Das sagt er auch, ich komme wieder, ich komme zu euch. Und dann in Vers 18 sagt er das wieder und bedeutet das dann in beiden Fällen dasselbe? Und ich glaube nicht. Ich glaube, dass er in Vers 18 sagt, nachdem ich von euch weggegangen bin, dauert es nicht lange, dann komme ich wieder zu euch. Nach 10 Tagen, am Pfingsttage, deshalb Waisensonntag, 10 Tage lang waren die Jünger sozusagen sich selbst überlassen. Der Herr war von ihnen weggegangen und der Heilige Geist war noch nicht gekommen. Und an dem Sonntag, wenn ich irgendwo mal predige, dann predige ich oft über dieses Thema, Waisensonntag. Das ist jetzt nicht so, aber ich weise doch darauf hin, dass der Jesus sagt, ich komme zu euch. Denn als der Heilige Geist kam, müssen wir nicht vergessen, dass er ist, was in Apostelgeschichte 16 steht, der Geist Jesu. Oder in Philipper 1, der Geist von Jesus Christus. Oder in Galater 4, der Geist des Sohnes Gottes. Obwohl sie zwei unterschiedliche Personen sind, sind sie doch aufs Engste miteinander verbunden. So sehr, dass ich glaube, dass wenn der Herr Jesus sagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch, dass er meint, ich komme in der Gestalt des Heiligen Geistes zu euch. Und ich werde im Geiste bei euch sein alle Tage. Das sind wir gewohnt, daran zu denken, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Aber ich möchte das jetzt mal ganz besonders auf den Herrn Jesus anwenden. Er sagt, ich bin bei euch. Nicht Geist. Geist ist auch etwas, obwohl wir wissen, dass der Heilige Geist eine Person ist, die dritte Person in der Gottheit, so wie man das von alters her ausgedrückt hat, dass man trotzdem das etwas Abstraktes ist. Man kann sich bei dem Geist nichts vorstellen. Aber wenn der Herr Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, dabei kann ich mir sehr gut etwas vorstellen. Er ist bei mir hier, wo ich stehe. Ich sehe ihn nicht, aber er ist ganz konkret bei mir, so konkret, als ob ich ihn sehen könnte. Das Sehen fügt da nichts hinzu. Er ist persönlich bei mir. Wie wir das genau zu verstehen haben, im Geist oder wie auch immer, das macht nicht so viel aus. Er ist bei mir. Nun wissen wir auch, dass der Herr Jesus ganz besonders bei uns ist, wenn wir als Gläubige zusammenkommen. Jetzt zitiere ich nicht Matthäus 28, Vers 20, sondern 18, Vers 20. Da sagt er etwas Merkwürdiges. Er sagt, wo 2 oder 3 sich versammeln in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und es waren besonders jüdische Christen oder christliche Juden, messianische Juden, die darauf hingewiesen haben, dass das zurückging auf eine alte Überlieferung. Jetzt muss ich euch mal ein bisschen zurücknehmen ins Alte Testament. Ihr kennt die Geschichte von der Stiftshütte. Das war ein Zelt, sehr schön, aber doch ein Zelt, mehr nicht. Aber als dieses Zelt eingeweiht wurde in 2. Mose 40, da geschah etwas Seltsames. Da kam, was die Rabbiner nannten, die Shechina, das heißt die heilige Gegenwart Gottes, sichtbar in der Form der Wolkensäule herunter und setzte sich auf diese Bundeslade. Und alle waren sehr beeindruckt. Dadurch zeigte Gott, dass er nicht zu groß, zu erhaben war, um nicht in diesem Zelt wohnen zu wollen. Da hatte schon gesagt in 2. Mose 25, sobald Mose da oben auf dem Sinai angekommen war, ich will bei euch wohnen. Das ist der erste Gedanke, den Gott äußerte. Macht für mich ein Zelt, denn ich möchte bei euch wohnen. Und in 2. Mose 40 zeigt er das. Sichtbar, die Herrlichkeit Gottes kommt runter und wohnt auf oder in der Stiftshütte. Na gut, die Stiftshütte dauerte so lange, sie herumreisten in der Wüste und dann kamen sie ins verheißene Land und dann nach Jahrhunderten wurde dann der Tempel von Salomo gebaut. Und da geschah dasselbe. 1. Könige 8. Als dieser Tempel eingeweiht wurde, so viel schöner als die Stiftshütte, ein mächtiges Gebäude, wunderschön gemacht, da geschah dasselbe. Die Herrlichkeit Gottes kam herunter und setzte sich auf diesen Tempel. Und Gott zeigte damit, dass er nicht zu groß und zu erhaben war, um in diesem Haus wohnen zu können. Salomo sagte bei seinem Gebet: Du bist so groß, Herr, dass sogar der Himmel der Himmel dich nicht befassen kann. Verständlich. Gott ist so viel größer als welche Himmel auch immer. Und trotzdem wollte Gott wohnen in diesem Haus. Okay, alles gut soweit. Dann aber wurde dieser Tempel zerstört durch die Babylonier und nach der babylonischen Gefangenschaft wurde ein neuer Tempel gebaut. In der Zeit von Zerubabel, die Propheten Zacharia und Haggai und so weiter. Und dieser Tempel wurde auch eingeweiht. Was geschah? Nichts. Es war ehrlich gesagt auch ein armseliges Gebäude, aber das hat der Herodes später gut gemacht. Er hat ein sehr, sehr schönes Gebäude daraus gemacht, viel schöner als der Tempel von Salomo. Aber zwei Dinge konnte er nicht verdecken. Erstens, dass die Bundeslade nicht mehr da war. Verschwunden, wahrscheinlich zerstört, vernichtet durch die Babylonier. Es war eine leere Hülse, war nichts drin. Und zweitens, bei der Einweihung kam die Wolkensäule nicht herunter. Das war eine traurige Sache. Einerseits waren sie sehr erfreut, sie hatten wieder einen Tempel, man konnte wieder Opfer darbringen, prima. Alles sehr schön, alles wurde wieder hergestellt, so wie es früher war. Aber es fehlten diese zwei Dinge, die Bundeslade und die Wolkensäule, die Herrlichkeit Gottes. Und die Rabbiner haben viel darüber nachgedacht und die sagten, dass das kann nur daher sein, dass wir doch als Volk so wenig treu sind, dass der Herr nicht mehr so bei uns wohnen kann. Aber er wohnt bei allen, die wirklich ihn lieben und zusammenkommen wollen, wenn es auch nur zwei oder drei sind, um ihn zu ehren. Und er sieht sie und er liebt sie. Und die Schechinah ist unsichtbar in ihrer Mitte. Und sie bezogen sich auf Malachi 3, Vers 16, wo zwei oder drei das zueinander sagen. Die wirklichen gottesfürchtigen Juden sagten zueinander, wenn auch das ganze Volk zerfallen ist, wenn wir nur aus zwei oder drei zusammenkommen, dann bekennt der Herr sich zu uns. Und die Rabbiner sagten, das bedeutete, wenn sie zusammenkamen, um Gott zu loben oder sein Wort zu lesen, dann war die Schechinah unsichtbar in ihrer Mitte. Und überall, wo heute es Gläubige gibt, in so vielen Ländern in der Welt, wo Gläubige zusammenkommen, ob es nur 2000 sind oder zwei oder drei, da ist die Schechinah in ihrer Mitte. Aber der Herr Jesus sagt, nein, da bin ich in der Mitte. Ich glaube, die kleinste Anzahl, die meine Frau und ich erlebt haben, das war in Afrika, wo wir zu viert das Mahl des Herrn gefeiert haben. Und vielleicht haben manche von euch das schon zu zweit gemacht. Und wir haben es auch mit Tausenden gemacht. Ich glaube, die größte Anzahl, was wir mitgemacht haben, war mit etwa 10.000 oder 15.000 Leute. Das macht aber nichts aus. Wo es aber Herzen gibt, die wirklich auf ihn gerichtet sind, in seinem Namen zusammenkommen, ihn ehren, ihren preisen, sein Wort lesen, da sagt er, da bin ich dabei. Nun sagt ihr, ja, was ist denn der Unterschied zwischen 18, Vers 20 und 28, Vers 20? Er sagt, wenn ihr zusammenkommt, bin ich in eurer Mitte. Aber er sagt auch ganz persönlich, ich bin überall bei euch. Ich denke, dass es eine ganz besondere Verheißung ist, dass er in der Mitte ist, wenn wir so zusammen sind, um ihn zu ehren, zu preisen, sein Wort zu hören. Aber der Trost ist dieser. Wenn wir am Ende nach Hause gehen, gehen wir zu zweit oder zu viert oder eine ganze Familie und manche von uns auch ganz alleine. Und wenn wir ganz alleine nach Hause gehen, dann sagt der Herr, dann bin ich auch bei dir. Gut, es ist ein bisschen anders, als wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, aber wenn du nach Hause gehst, gehe ich auch mit dir. Und wenn du in der Nacht nicht schlafen kannst, bin ich auch bei dir. Denn ich bin immer bei dir. Nicht nur am Sonntagmorgen oder wann wir auch uns versammeln. Ich bin immer bei dir. Es ist merkwürdig, dass der Herr diese Verheißung durch die ganze Bibel hindurch immer wiederholt hat. Er holt Abraham aus Ur der Chaldäer und Abraham sollte auf Reisen gehen zu einem Land, das er gar nicht kannte. Aber der Herr ging mit ihm. Und als er ankam, da sprach derselbe Herr zu ihm, mit dem er gesprochen hatte in Ur. Er sprach mit ihm im Kanaan. Der Herr war sozusagen mitgereist. Als sein Sohn Isaac geboren wurde, ja, der stand ein bisschen im Schatten seines Vaters. Aber in 1. Mose 26 sagt Gott dreimal zu dir, ich bin mit dir. In allem, was du unternimmst, ich bin mit dir. Als Jakob das Land verlassen musste, durch den Hass seines Bruders, da war er selber schuld daran, er musste das verheißene Land verlassen, er musste weit weggehen und unterwegs hat er da geschlafen und geträumt. Und dann sagt Gott nicht, Mensch, was hast du doch alles für Blödes gemacht. Guck mal an, wo du jetzt bist. Nein, der Herr sagt, ich bin mit dir, wohin du auch gehen wirst. Und ich werde dich zurückführen, ich werde vieles für dich tun, ich werde all meine Verheißungen an dir erfüllen, aber das Allerwichtigste war, wohin du auch gehst, ich bin bei dir. Als Mose 80 Jahre geworden war, ja, dann denkt man doch so allmählich schon über den Ruhestand nach, ein bisschen nicht, wenn man 80 wird. Da fing seine Laufbahn erst an. Ich muss nicht daran denken, aber es war so. Sagte Herr, ich berufe dich, du musst hinausgehen, du musst zum Pharao gehen, du musst mein Volk ausleiten aus Ägypten und in das verheißene Land bringen. Ach nein, Herr, ich bin ein Rentner, ich habe doch gar keine Lust mehr zu solchen Sachen. Und da, der Herr sagt zu ihm, geh mal und ich bin bei dir. Was du auch unternehmen wirst, ich werde ständig auf deiner Seite sein. Du wirst mich nicht sehen, aber ich werde da sein. Nach 40 Jahren wurde er weggenommen von der Erde und Josua war sein Stellvertreter. Und er stand da beim Jordan und musste überqueren und das Land erobern. Herr, wie mache ich das? Und Josua 1 sagte Herr zu ihm, hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich mache dir die Sache nicht leicht. Du musst es alles erobern, nur das wirst du tatsächlich besitzen, worauf du deinen Fuß gesetzt hast. Das ist eine wichtige Belehrung. Das andere bleibt den Philistern übrig, aber mach das mal. Denn ich bin bei dir. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht versäumen. Ich bin bei dir. An einem anderen tiefen Punkt gab es einen jungen Mann, der Weizen ausklopfte in einer Weinpresse. Das gehört sich auch nicht, aber der machte das, damit die Midianiter das wenigstens nicht in die Hände bekommen würden. Der junge Mann hieß Gideon und der Engel des Herrn erschien ihm und der Engel sagt im Namen des Herrn, du musst auftreten, du musst die Midianiter vertreiben. Und dann fängt man schon wieder an zu seufzen. Die Midianiter vertreiben. Ich bin ein junger Kerl, ich komme aus einer kleinen Familie. Unwichtig in unserem Land, wer bin ich nun einmal? Und er sagte, Herr, aber ich bin bei dir. Du schaffst das. Nicht, weil du so gut bist, sondern weil ich bei dir bin. Wir machen das zusammen, Hand in Hand. Du gehst dahin und machst das und ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. In Matthäus 28 sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, ihr müsst die ganze Welt erobern für mich. Geh mal zu allen Nationen und zu allen Nationen müsst ihr das Evangelium des Reiches bringen und alle müssen Jünger von mir werden und du musst sie taufen und unterrichten. Und 12 Jünger müssen die ganze Welt für Jesus gewinnen. Und ich kann mir so vorstellen, dass sie auch gesagt haben, Herr, hast du nicht was anderes für uns? Kannst du nicht 12 andere Leute schicken? Und dann sagte Herr, ich bin bei euch. Und ganz persönlich, ich bin bei dir alle Tage. Ich würde hinzufügen, und alle Nächte. Wenn du mal schwitzen wirst, wenn du mal ängstlich sein wirst, und ihr werdet alle, das hat er nicht gesagt, den Märtyrertod sterben müssen, außer Johannes. Der starb im Bett. Das war, weil man so oft versucht hatte, ihn als Märtyrer sterben zu lassen. Es war einfach nicht gelungen. Deshalb starb er in seinem Bett. Aber ich bin bei dir. Wie bist du eigentlich hierher gekommen heute Morgen? Wir haben alle zueinander gesagt, dass es uns fantastisch geht. Nein, nicht immer. Manche haben auch gesagt, geht mir nicht so gut. Und das ist auch ehrlich. Und wenn wir darüber nachdenken, geht es uns allen eigentlich nicht so gewaltig, denn wir haben alle unsere Sorgen. Wenn es nicht über uns selbst ist, dann über unsere Kinder, über unsere Verwandten, über unsere Ehen, über unsere Gemeinden. Ich weiß es nicht, was es auch sein möge, über unsere Krankheiten. Wer von uns würde dann sagen, ich habe überhaupt keine Sorge? Da macht man sich Sorge über solche Geschwister nicht, wenn die das sagen. Sind sie denn so weit über die Umstände haben, dass sie gar nicht mehr wissen, worüber sich die Sorgen machen sollten? Es ist merkwürdig, dass der Jesus uns nie versprochen hat, dass wenn man einmal Christ geworden ist, dass wir dann ohne Sorge leben würden. Aber manchmal können die Sorgen wohl so groß werden, dass man darunter verzweifelt. Meine Frau und ich waren vor kurzem bei einer alten Schwester. Und die liegt jetzt den ganzen Tag, kann nicht mehr aufstehen. Es geht ihr sehr schlecht. Sie ist eigentlich noch ziemlich mutig. Aber da geschah plötzlich in ihrem Leben etwas wie ein neuer Schlag. Und sie seufzte zum Herrn, Herr, das kann ich nicht noch auch noch hinzu ertragen. Es geht jetzt zu weit, das schaffe ich nicht. Sie sagte eigentlich, Herr, wie kannst du das machen? Wie kannst du das machen? Hast du mich vergessen? Weißt du noch, was du tust? Wir möchten eigentlich vielleicht manchmal, dass Psalm 23 nur diese schöne Verse hat, dass man in den Wiesen so schön liegt und wiederkäut, was man gegessen hat, und an liebliche Wasser, so im Urlaub, nicht? Dass das ganze Leben ein schöner Urlaub sein würde. Und dann steht da plötzlich der Fest, aber wenn ich auch durch das Tal des Todesschattens gehen werde. Ich fürchte nicht, denn du bist bei mir. Das muss ich euch kurz erzählen, ihr dürft das auch sofort wieder vergessen, aber auf Hebräisch hat Psalm 23 exakt 55 Wörter. Erst 26 und dann am Ende wieder 26 und 3 dazwischen. 26 ist die Gotteszahl. Wenn man den Namen Yahweh nimmt und man zählt die Buchstaben zusammen, kommt man auf 26. Deshalb ist 26 eine heilige Zahl. 26, dann drei Wörter und dann wieder 26. Und die drei Wörter sind diese. Auf Deutsch sind es ein paar mehr, aber auf Hebräisch sind es drei Wörter. Denn du bist bei mir. Das ist das Zentrum meines Lebens, deines Lebens. Der hat nie gesagt, ich werde euch davor bewahren, dass ihr je durch das Tal des Todesschattens zu gehen habt. Wenn er nicht kommt, dann werden wir eines Tages buchstäblich durch dieses Tal gehen, weil das irdische Leben zu Ende ist. Aber manchmal auch durch andere Umstände sieht es so aus, als ob wir jetzt schon durch das Tal der tiefen Finsternis, so kann man es auch übersetzen, zu gehen haben. Tiefe Finsternis. Und der Glaube sagt, ich fürchte nicht, denn du bist bei mir. Wie weiß man das, dass der Herr bei uns ist? Wir hatten ein befreundetes Ehepaar in unserer Gemeinde. Es ist schon, schnell denken, 30 Jahre her. Und die Freundin sagte zu meiner Frau, manchmal finde ich es ein bisschen peinlich, dass es uns so gut geht. Mit meinem Mann, mit mir, mit meinen Kindern, alles wunderbar, wunderbar. Und das war eben deshalb so merkwürdig, weil sie ein Jahr später schwer Krebs hatte und auch daran gestorben ist, 45 Jahre alt. Und eines Tages sagte sie zu Herdin, ich weiß, dass der Herr bei mir ist, aber ich fühle es nicht. Das war so ehrlich. Der Glaube weiß, der Herr ist immer bei mir. Aber das heißt nicht, dass man das immer fühlt, dass man das immer spürt. Nein. Und so war das hier auch. Der Glaube sagt, in der Finsternis, wo man den Herrn gar nicht sehen kann, sogar fühlt man seine Hand manchmal nicht mehr. Und der Glaube sagt, ich weiß, er ist bei mir. Ich weiß, er hat mir nie versprochen, dass ich nicht durch solche Täler zu gehen habe. Ist das nicht wunderbar? Jetzt muss ich zum vierten Mal meine Frau zitieren. Tut mir leid, kommt so gerade so aus. Aber sie hat viele Vorträge gehalten in Schwesternzusammenkünfte und einer ihrer Lieblingsverse war Jesaja 43. Wo der Herr sagt, du bist teuer in meinen Augen. Das möchte ich mal zu einem jeden von euch sagen. Es wird da zwar zu Israel gesagt, das auch ziemlich verzweifelt war in Babylonien, ob doch noch je zurückgehen würden, ob der Herr noch immer bei ihnen wäre. Der Herr sagt, du bist teuer in meinen Augen. Ich liebe dich. Sagt er ganz persönlich. Ich liebe dich. Du bist teuer, du bist wertvoll. Du bist so wertvoll, dass ich Völker zur Seite schiebe, einfach um sicher zu machen, dass ihr wieder zurückkehrt zum Land, was ich verheißen habe. Und was auch geschehen wird, ich werde bei euch sein. Es wird nicht alles ohne Mühe gehen und ohne Probleme gehen, im Gegenteil. Aber ich werde bei euch sein. Und dann heißt da am Anfang von Jesaja 43, wenn ihr durch die Wasser zu gehen habt, ich bin bei euch. Wenn ihr durch das Feuer zu gehen habt, ich bin bei euch. Er sagt nicht, ich werde euch von allen Wassern und Wogen und Wellen bewahren. Psalm 42 sagt, all deine Wogen sind über mir hergegangen. Aber wenn die Wasser, Wogen und Wellen kommen, ich werde bei dir sein. In Markus 4 haben wir ein schönes Beispiel davon. Als der Sturm losbrach auf das Meer von Galiläa, sie waren im Schiff, der Jesus schlief. Manche von uns haben diese Begabung, unter allen Umständen schlafen zu können. Wenn das Schiff auch rauf und runter geht, macht nichts aus, der Jesus schlief. Ich habe diese Gabe nicht, manche von euch wohl vielleicht. Und der Herr Jesus schlief. Und dann das Interessante, dann kommen die Jünger zu Jesus, sind sehr ängstlich und sagen, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass wir vergehen? Wir. Also die rechneten stark damit, dass der Sturm so kräftig sein würde, dass sie alle ertrinken würden. Nächsten Tag steht da in Westfalenpost, Jesus und all seine Jünger ertrunken im Meer von Galiläa. Kannst du dir das vorstellen? Das glaubten die wirklich. Wir vergehen. Sie hätten glauben sollen, was in Jesaja 43 steht. Wenn ihr auch durch die Wasser zu gehen habt, ich bin bei euch, kann euch nichts passieren. Braucht euch keine Sorge zu machen. Der Jesus steht auf, das ist sagenhaft. Ich möchte mal so gerne so etwas erleben. Wogen, still, alles ruhig. Wind, hör auf, genug gewesen. Der Wind legt sich. Mit solch einem haben wir zu tun. Dann hätte man sagen können, aber lieber Herr, warum hast du das dann nicht vorher gemacht? Hätten wir uns das alles ersparen können, all diese Ängste? Du hättest doch vorher dafür sorgen können, dass der Sturm nicht käme und die Winde nicht und die Wogen und die Wellen nicht. Ja, das hätte der Herr tun können, aber er tut es nicht. Er möchte uns beibringen, dass wenn wir durch solche Umstände zu gehen haben, dass er bei uns ist. Das will er uns zeigen. Und dass seine Macht so groß ist, nicht um all diese Schwierigkeiten zu überwinden, das auch, aber ganz besonders, uns zu bewahren und uns sicher hindurchzuleiten. Das ist das Wichtige. Und es ist mit dem Feuer. In Daniel 3 lesen wir von den drei Freunden Daniels. Die hätten sich beugen sollen vor dem Bild des Königs und das wollten die nicht. Und der König sagt dann zu denen, Nebukadnezar: Wisst ihr nicht, dass ich die Macht habe, euch in den feurigen Ofen zu werfen? Wenn ich mal ein Buch schreiben würde über Humor in der Bibel, dann würde ich sicher auch diese Passage dazu nehmen. Denn die drei Freunde sagen dieses: Ja, das glauben wir, sie haben die Macht, uns in den feurigen Ofen zu werfen. Aber wir haben es mit einem Gott zu tun, der ist noch viel mächtiger. Der kann dafür sorgen, dass du, König, der du der mächtigste König in der ganzen Welt bist, dass du das nicht fertig bringst. Er kann uns davor bewahren. Er kann einfach sagen, oh, stopp, machen wir nicht. Unser Gott ist viel mächtiger als du. Jetzt kommt aber der Humor. Aber wenn er das nicht tut, beugen werden wir nicht. I like that. Das heißt, er kann es tun, aber er tut es nicht immer. Er hätte es tun können, aber wenn er das erlauben wird, dass wir in das Feuer geworfen werden, okay, dann macht er das. Aber beugen tun wir nicht. Das ist Vertrauen. Das ist die Gewissheit. Gott kann uns davor schonen. Er kann dafür sorgen, dass wir nicht ins Feuer geschmissen werden. Aber wenn er es zulässt, dass es geschieht, okay. Er wird im Feuer bei uns sein. Und Gott machte das so buchstäblich, dass der König sagte, was ist das denn? Wir haben doch drei Männer in das Feuer geworfen. Ich zähle aber 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, das sind vier. Und der vierte sieht aus wie, ja, man könnte so übersetzen, wie der Sohn Gottes. Und das ist genau, was es war. Der Sohn Gottes hat uns nicht versprochen, dass wir nie durch das Feuer zu gehen haben. Aber er hat gesagt, wenn ihr durch das Feuer geht, ich bin bei euch. Vielleicht gibt es manche von uns hier, die gerade durch Feuer zu gehen haben. So viel wissen wir nicht voneinander. Das denken wir vielleicht, ja, wir kennen alle Geschwister und so. So viel wissen wir nicht voneinander. Manchmal sind es gar nicht die äußeren Umstände, sondern Dinge, die sich in unseren Herzen bewegen, die als Wellen und Wogen auf uns zukommen, als Feuerflammen. Vielleicht brauchst du gerade dieses Wort heute Morgen, dass der Herr zu dir sagt, hör mal zu, wenn Feuerflammen und Wogen und Wellen in dein Leben auftreten, sag dann nicht, dass ich euch vergessen bin. Sag dann nicht, dass ich nicht um euch weiß, sondern haltet euch fest an meine Verheißung. Nicht, dass ich euch vor all diesen Dingen bewahren werde, sondern dass ich bei dir sein werde. Wir können unsere Kinder auch nicht vor solche Sachen bewahren. Wenn es nötig ist, mit 3 Jahren bringen wir sie zum Zahnarzt. Aber wir halten die Hand des Kindes fest. Wir sind dabei. Das ist wohl wichtig. Aber das Kind guckt uns an und sagt, Papa, Mama, das sagt es nicht mit dem Mund, das sagt es mit den Augen. Wie kannst du so etwas tun? Wenn du ein liebevoller Vater bist, wie kannst du das zulassen, dass ich solche Schmerzen zu erdulden habe? Du hörst deutlich, dass es nicht das dreijährige Kind, das so redet, aber das sagen nur die Augen des Kindes. Und Mama und Papa haben auch weh daran. Die machen das auch nicht mit Freude. Die können dem Kind nur sagen, es ist besser für dich. Später wirst du uns dankbar sein. Und manchmal gucken wir so zu Gott, zum Herrn, und unsere Augen sagen, Herr, wie hast du das denn zulassen können? Das ist doch gemein. Du weißt, was ich alles schon erduldet habe, und jetzt kommt das auch noch hinzu. Es ist nicht ehrlich von dir. Und es tröstet uns kaum, wenn er sagt, wenn ihr größer und weiser und älter sein werdet, oder wenn ihr bei mir in der Herrlichkeit sein werdet, dann werdet ihr das verstehen. Was bringt uns das jetzt in diesen Umständen? Und trotzdem sagt er, ich liebe euch. Ich bewahre euch nicht vor den Feuerflammen, aber in den Flammen werde ich bei euch sein. Ich bewahre euch nicht vor den Wassern, aber in den Wassern werde ich bei euch sein. Ist das nicht gut? Nimm das mit und vergiss es nie. Wenn man jung ist, ja, es sind auch junge Leute mit sehr unangenehmen Krankheiten, aber dann sieht das Leben noch alles so schön aus. Und wenn man älter wird und die Probleme kommen, wenn man gleich vielleicht ganz alt geworden ist, wo ist dann der Glaube? Der Glaube wird gebildet, wenn man jung ist. Der Glaube, die Überzeugung, der Herr ist immer bei mir. Und ich hoffe, dass von allen jungen Leuten, die hier sitzen, dass ihr das jetzt schon wisst. Der Herr ist immer bei mir. Ich sehe ihn nicht, manchmal fühle ich nicht, dass er bei mir ist, aber er ist es. Denn wenn dieser Glaube in deinem Herzen gebildet wird, wird der Glaube auch noch da sein, wenn du einmal alt geworden bist. Wenn der noch so lange wegbleibt, wirst du eines Tages auch alt sein. Und hat dieser Glaube sich in deinem Herzen gebildet, was auch geschieht, er ist bei mir. Nimm es mit und sei gesegnet. Wir wollen das Mahl des Herrn feiern. Und das ist eigentlich so ganz besonders. Denn im Mahl des Herrn, wir haben gesagt, wenn zwei oder drei sich versammeln im Namen des Herrn Jesus, da ist er in der Mitte. Ich denke, wir können das ganz besonders im Mahl des Herrn erleben. Ich muss etwas aus der Geschichte erzählen. Nach der Reformation haben die Calvinisten und die Lutheraner sich leider schnell sich angelegt und zankt darüber, wie das nun zu verstehen ist. Die Katholiken sagen, Brot und Wein werden verwandelt in deinen Körper und in das Blut von Jesus. Luther sagte, der Herr Jesus ist unter den Zeichen von Brot und Wein anwesend. Und Calvin sagte, nein, denn er kann ja nicht körperlich anwesend sein. Er ist mit seinem Körper im Himmel und mit seinem Körper ist er nicht allgegenwärtig. Und die Lutheraner sagen, ja, schade eigentlich. Der Teufel wusste so bald vom Anfang an eine Trennung zu machen über das Mahl des Herrn. Und bis jetzt sind Lutheraner und Calvinisten verschiedener Meinung darüber. Heutzutage interessiert keiner mehr das Problem vielleicht. Ob das nun besser ist, weiß ich auch nicht. Ich sage euch, der Herr ist auch dabei. Brot und Wein werden nicht verwandelt. Und trotzdem ist er in ganz besonderer Weise dabei. Genauso wie er es versprochen hat. Oder zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, Brot brechen und den Kelch trinken, da bin ich in ganz besonderer Weise dabei. Er ist der Gastgeber. Es gibt tausend Dinge, woran man denken könnte, wenn man das Mahl des Herrn feiert. Und ich möchte euch vorschlagen, dass wir mal ganz besonders daran denken, dass wenn ich esse von dem Brot, wenn du isst von dem Brot, trinkst von dem Wein, dass der Herr in ganz besonderer Weise unter diesen Zeichen dabei ist. Und dass, wenn wir fertig sind und gehen nach Hause, dass er dann noch immer bei uns ist. Lass uns beten für das Brot und für den Kelch. Herr Jesus, wir danken dir für diese ganz wunderbare Verheißung. Ich bin bei euch. Ich werde euch nie im Stich lassen. Und Herr Jesus, wir danken dir auch dafür, dass jeder von uns das als Trost mitnehmen darf. Was auch unsere Schwierigkeiten sind, unsere Krankheiten oder andere Probleme, du bist bei uns. Aber wir freuen uns auch, dass, wenn wir als Geschwister zusammen sind, dass wir dann diese besondere Verheißung von dir haben, dass du bei uns bist. Und irgendwie ist das nie so deutlich als unter diesen sichtbaren Zeichen vom Brot, vom Kelch. Das Brot spricht uns davon, dass du zwar bei uns bist, aber dass du vor 2000 Jahren dein Leib dahingegeben hast auf Golgatha. Und obwohl du persönlich bei uns bist im Geiste, so wissen wir, dass du vor 2000 Jahren dein Blut dahingegeben hast und dass dieser Wein davon spricht. Herr, lass es uns wieder neu bewusst werden. Nicht nur, was du vor 2000 Jahren getan hast, das auch. Nicht nur daran, dass du wiederkommen wirst, denn wir essen und trinken, bis du kommst. Aber dass wir uns auch freuen dürfen über die Gegenwart. Du bist bei uns. Und du wirst bei uns sein. Und wenn wir gegessen haben werden und getrunken haben werden und wir gehen von hier zu unseren eigenen Häusern und zu unseren eigenen Umständen mit allen Schwierigkeiten, die da vielleicht dazugehören, wirst du auch bei uns sein. Und gib uns diese Gnade, dass wir das die ganze Woche nicht vergessen werden. Was auch geschieht, du bist dabei. Du bist bei uns. Du hältst unsere Hände. Gib uns diese innere Gewissheit, wenn es auch uns schwerfällt, es zu fühlen. Und so danken wir dir ganz besonders, Herr Jesus, für alles, was du für uns vollbracht hast. Und aufgrund dessen, was du vollbracht hast, kannst du diese Verheißung auch wahr machen, dass du heute und immer bei uns bist, bis zu dem Augenblick deiner Wiederkehr. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, und nehmen mit Dankbarkeit dieses Brot und diesen Wein aus deiner Hand an. Amen.